Herzlich willkommen zu Wortreich, dem Predigt-Podcast, in dem wir spannende Predigten zu biblischen Themen und Texten von verschiedenen Sprechern teilen. Tauche mit uns ein in die Welt der Bibel. Mach es dir bequem und lass dich von den Worten reich beschenken. Gottes Segen.
In einem Sprichwort heißt es doch, Kleider machen Leute. Und das ist uns bekannt. Kleidung ist unser tägliches Brot. Eigentlich sogar noch mehr. Denn manchmal essen wir 2-3 Mal am Tag, manche vielleicht auch 4 oder 5 Mal. Aber wer wechselt schon 5 Mal seine Kleidung? Gut, es soll da gewisse Personen geben, die das gerne machen. Wir machen das ja auch. Aber der Unterschied ist, wir tragen dann die Kleidung mit uns herum. Und das macht schon einen Unterschied, ob ich jetzt hier im Anzug stehe, in diesem Anzug, oder im Schlafanzug, oder im Joggingsanzug, oder im Badeanzug. Es macht einen Unterschied. Und durch gewisse Kleidung werden ja auch Berufe ausgedrückt. Ich meine, der Schornsteinfeger wird wahrscheinlich nicht in weißer Kleidung vor deiner Tür stehen. Rauchfangkehrer, sagt man ja hier in Österreich. Der Arzt hingegen wird hoffentlich nicht in schwarzer Kleidung vor dir stehen, der hat die weiße Kleidung an. Der Polizist, der trägt die Uniform und wird als solcher auch gesehen und respektiert. Ein Richter hat seine Kleidung. Jeder hat seine Kleidung. Was wäre der Mensch ohne seine Kleidung? Er wäre entkleidet. Er wäre bloß ein Mensch, er wäre entblößt. So wie er auf die Welt gekommen ist und so wie er die Erde auch wieder verlässt. Was kann er schon mitnehmen? Ja, dass Kleidung Leute macht, das wusste Friedrich Wilhelm Voigt. Geboren im 19. Jahrhundert, ein Schuhmacher aus Preußen. Ein, wir würden sagen, Kleinkrimineller, der schon in seinen jungen Jahren als Dieb und Urkundenfälscher ins Gefängnis kam. Als er wieder rauskam, hatte er eigentlich das Verbot, sich in Berlin aufzuhalten. Er hat das Verbot ignoriert. Und irgendwoher hatte er die Idee, man spekuliert ein bisschen darüber, wie genau, vielleicht hat er im Gefängnis diese Idee bekommen und auch eine gewisse Ausbildung bekommen. Jedenfalls in Berlin besorgt er sich an verschiedenen Stellen Teile einer Hauptmannsuniform. Und er zog sie an. Und er trug sie in den Straßen von Berlin. Das war Anfang des 20. Jahrhunderts. Es war der 16. Oktober 1906. Er geht durch die Straßen von Berlin. Ein Trupp Soldaten marschiert an ihm vorbei. Sie erkennen ihn als Hauptmann, bleiben stehen und salutieren. Er salutiert zurück und hat sofort einen Auftrag. Er stellt diesen Trupp unter sein Kommando. Sie fahren gemeinsam zu dem Ort, davon habt ihr sicherlich alle schon mal gehört, Köpenick. Der Hauptmann von Köpenick. Er lässt sich eskortieren bis zum Rathaus. Beim Rathaus angekommen, nimmt er den Bürgermeister in Gewahrsam. Er lässt das Telefon verriegeln für 1 Stunde. Er setzt Posten an verschiedene Stellen. Er geht bis hin zur Kasse und lässt sich die Staatskasse überreichen. Dort die Kasse von Köpenick. Er beschlagnahmt hier 3.557 Mark und 45 Pfennig. Die Kasse war nicht ganz vollständig. Man gab ihm dafür noch einen Zettel mit. Nach heutigem Betrag wären das ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro. Er soll sich dann da irgendwo noch ein Bier genommen haben, getrunken haben, hat dann den Trupp dort stehen lassen, ist dann wieder in den Zug eingestiegen und seelenruhig nach Berlin zurückgefahren. Natürlich hat man ihn geschnappt, das Geld musste er zurückgeben. Was er dafür schon ausgegeben hatte, das konnte er nicht zurückgeben. Er bekam dafür wieder eine Gefängnisstrafe. Aber als der Kaiser davon hörte, war er amüsiert. Der fand das toll. Hat sich gedacht, hey, so gehorsam sind meine Leute hier in meinem Preußenreich, und hat ihn begnadigt. Ja, Kleider machen Leute. Und wie ist das heute? Wie steht es heute um unsere Kleidung? Keine Sorge, das ist jetzt keine Predigt über Sabbatkleidung oder so, das muss jeder für sich selber überlegen. Ich meine eher die verborgene Kleidung. So wie wir es vorhin auch in der Kindergeschichte gehört haben, dieses Gewand, was Jesus uns anbietet. Das Gewand seiner Gerechtigkeit. Ich möchte mit euch heute einen kleinen Propheten anschauen, Sacharja. Nehmt eure Bibeln mit und sucht mal den kleinen Propheten Sacharja. Man nennt ihn kleine Propheten, er gehört zu diesem 12-Propheten-Buch. Sie heißen nicht deswegen kleine Propheten, weil sie alle kleinwüchsig waren. Nein, das hat damit nichts zu tun. Sie haben einfach nicht so viel geschrieben wie Jesaja und Jeremia und Hesekiel. Drum nennt man diese 12 kleinen Propheten. Vor ihm kommt Haggai, nach ihm kommt Malachi und dann ist das Alte Testament ja schon zu Ende hier nach unserem Kanon, wie wir es in den meisten Bibeln hier haben. Sacharja. Sacharja ist interessant. Aus dem Sacharja-Buch finden wir 41 Zitate, um genau zu sein, im Neuen Testament. 21 davon sogar in der Offenbarung. Sacharja wird also in der Offenbarung sehr häufig zitiert. Sein Name ist eine klare Botschaft. Zechariah. Gedenken. Ja, so wie das vierte Gebot beginnt. Gedenke des Sabbattages. Sacharja bedeutet, der Herr gedenkt. Der Herr erinnert sich. Und wenn Gott sich erinnert, wenn Gott an den Bund denkt, an die Verheißung, die er gegeben hat, dann passiert was. Es ist genau die Zeit, wo das Volk Israel aus dem Exil der 70-jährigen Gefangenschaft zurückkehrt in die Heimat. Und die große Frage da ist, ist Gott mit uns? Hat Gott uns erwählt, nach wie vor? Sind wir noch sein auserwähltes Volk? Sacharja verrät uns in Kapitel 1, wann er diese Vision bekommen hat, im zweiten Jahr von Darius. Das lässt sich dann auch ausrechnen. Das ist also 520 vor Christus. 16 Jahre nach der Rückkehr aus Babylon und 5 Jahre vor Fertigstellung des Tempels. 520 vor Christus ungefähr. Die ersten Kapitel enthalten interessante Visionen. Da würde die Zeit jetzt fehlen, auf jedes einzelne einzugehen. Aber ich möchte mit euch heute mal die Vision betrachten, die genau im Zentrum steht von diesen 7 Visionen. Es ist die 4. Vision dort in Kapitel 3. Wir sind also in Sacharja Kapitel 3. Sacharja Kapitel 3. Ich lese dort einfach mal Sacharja 3, die ersten 5 Verse. Und er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen. Dieser Hohepriester hat wirklich existiert. Er ließ mich den Hohepriester Jeschua sehen, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Der Satan aber stand zu seiner Rechten, um ihn anzuklagen. Da sprach der Herr zu Satan. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr schelte dich. Er, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brandscheit, das aus dem Feuer herausgerissen ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand doch vor dem Engel. Und der Engel begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm, dem Jeschua, sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und ich habe geboten, man setze einen neuen Kopfbund auf sein Haupt. Und da setzten sie den reinen Kopfbund auf sein Haupt und bekleideten ihn mit Gewändern, während der Engel des Herrn dabei stand. Eine spannende Szene, eine Gerichtsszene. Wir werden mitten hineingenommen in den Thronsaal. Da sitzt der Richter, das ist der Engel des Herrn. Wir haben den Angeklagten, das ist hier der Hohepriester Jeschua. Und wir haben den Ankläger, den Verkläger der Brüder, der sich verklagt Tag und Nacht. Satan. Was wissen wir so über Jeschua? Sein Vater war Jozadak, der Sohn von Seraja. Seraja war der oberste Priester und dessen Sohn war Esra, um es kurz zu machen. Jeschua kam mit Zerubabel, ein Nachkomme von David, aus dem Exil. Somit ist Jeschua, der Hohepriester, der jetzt hier vor dem Engel des Herrn steht, verwandt mit Esra. Er ist der Neffe von Esra. Er steht vor dem Engel des Herrn. Das hat eine tiefere Bedeutung, gerade auch im Hebräischen. Wenn man vor jemanden steht, dann heißt es nicht einfach nur vor jemanden zu stehen, sondern man ist ein Vorsteher. Man dient jemanden. Ein Vorsteher ist ein Diener. Ein Diener für das Volk. Und wo dient der Hohepriester? Im Heiligtum. So kommen wir hier ins Heiligtum. In der Vision sieht Zacharja das himmlische Heiligtum. Er sieht den Engel des Herrn. Er sieht den Hohepriester Jeschua. Und er sieht Satan. Jeschua dient dem Engel des Herrn. Wer ist das? Nun, wir sind im Alten Testament. Im Alten Testament haben wir ungefähr 20 Begegnungen mit dem Engel des Herrn. Und wenn man da alle Texte zusammennimmt, die erste Begebenheit ist dort in 1. Mose Kapitel 16, Genesis 16, da ist Hagar schwanger und flieht vor Sarah und da begegnet ihr der Engel des Herrn. Und jedes Mal, wenn man sich anschaut, wo dieser Engel des Herrn den Menschen begegnet, der Engel des Herrn den Menschen begegnet, und Herr ist dann meistens eigentlich an all den Stellen im Alten Testament auch in Großbuchstaben, weil es ist der Engel des Herrn, welcher ist Yahweh. Er spricht nicht nur im Auftrag Gottes, sondern er spricht so, als ist er Gott. Er nimmt Opfer und Anbetung an. Er ist bei der Verhandlung mit Abraham zusammen. Eigentlich ist ganz klar, wer das ist. Es ist der Sohn Gottes vor seiner Menschwerdung. Er ist hier Richter und Verteidiger in einer Person. Das entspricht ganz dem jüdischen Rechtssystem. Und dann haben wir noch den Ankläger. Über den wird gesagt, er steht zur Rechten. Kommt jetzt auf die Perspektive drauf an. Ja, hat Zacharja das jetzt aus der Perspektive des Richters gesehen? Dann wäre das ja quasi diese Stelle. Aber aus der Perspektive der Zuschauer sitzt doch der Ankläger immer dort, nicht wahr? Zur Rechten des Richters. Satan. Er steht nicht vor, er steht zur Seite. Sein Name ist in gewisser Weise ein Programm. Satan bedeutet nämlich, sich jemanden in den Weg stellen. Daran hindern, das Ziel zu erreichen. Er verkleidet sich als ein Engel des Lichts, geht umher wie ein brüllender Löwe. Satan, ehemals Luzifer, der Widersacher, der Feind Gottes. Im Griechischen der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Durcheinanderwerfer. Bolé steckt da drinnen, dieses Geschoss, wie etwas zerstören. Das ist sein Ziel. Wie gesagt, der Verkläger, der sie verklagt, Tag und Nacht. Hat Satan auch Zugang zum himmlischen Heiligtum? Hier offensichtlich schon. Wir sind im Alten Testament. Das ist noch bevor Jesus Christus am Kreuz stirbt und Satan endgültig aus dem himmlischen Heiligtum herausgeworfen wird. Am Anfang war er dort. Er wurde herausgeworfen. Dann hat er die Menschen verführt und bekam wieder einen Platz. Hier berichtet uns das ja auch, ne? Da ist eine Ratsversammlung und ein Dialog. Satan. Er redet und redet und redet. Was macht er hier? Zacharja Kapitel 3, Vers 1. Satan steht zur Rechten, um anzuklagen. Interessant, im Urtext dort, im Hebräischen, steht hier für das Wort anklagen das Wort Satan. Satan steht dort, um zu Satan, weil das ist sein Name, um anzuklagen. Um anzuklagen. Er verklagt die Brüder Tag und Nacht. Das macht er auch hier. Woher kennt denn Satan die Anklagepunkte? Ja, woher wohl? War er es nicht gewesen, der ihn dazu verführt hat, wenn es jetzt um Jeschua geht? War er es nicht gewesen, der das Volk Israel auch verführt hat zum Götzendienst? Sodass sie schließlich ungehorsam wurden und dann die Konsequenz kam, dass Gott seinen Schutz zurückgezogen hat und das Volk Israel wurde den Babylonern in die Hände gegeben und in Exil gebracht. Er weiß doch ganz genau, wo unsere Schwachpunkte sind. Er weiß auch ganz genau, wo er bei uns ansetzen muss und schafft es auch immer wieder, uns zu Fall zu bringen. Und die Folgen kennen wir alle, was dann dabei rauskommt. Die Zerstörung, das Leid, die Katastrophen, der Schmerz. Satan ist doch eigentlich der Verursacher des Ganzen. Somit kennt er auch die Anklagepunkte. Was können wir tun, wenn Satan uns anklagt? Was macht Jeschua hier? Lesen wir davon, dass er irgendwie das Wort ergreift? Wir tendieren selbst schnell dazu, uns zu verteidigen. Die Selbstverteidigung, die Selbstrechtfertigung oder die Schuldverschiebung. Ja, das ist diese sündige Natur. Wir wollen uns selbst freisprechen. Aber was tun, wenn die Anklagen stimmen? Was will man dann sagen? Weglaufen? So wie der Vogelstrauß seinen Kopf in den Sand stecken? Ich sehe nichts mehr? Die Welt um mich herum existiert nicht mehr? Oder doch einfach zustimmen? Die Beweislast ist ja da. Zustimmen und sagen, ich plädiere auf schuldig. Das ist natürlich demütigend, das erwartet eine Strafe. Und was macht Jeschua? Jeschua, ist ein schöner Name übrigens, ne? Jeschua, der Herr ist mein Heil, meine Erlösung. Jeschua, was macht er? Er entscheidet sich dafür, zu schweigen, damit ein anderer für ihn reden kann. Denn es wird ja schwierig, wenn zwei oder drei auf einmal reden. Das kann man nicht gut hören. Jeschua entscheidet sich zu schweigen, damit ein anderer für ihn reden kann. Und wer ist derjenige, der für ihn redet, der für ihn eintritt, der für ihn Partei ergreift, der ihn verteidigt, der ihn rechtfertigt? Es ist der Richter selbst. Es ist der Engel des Herrn. Welcher ist der Herr? Der tritt für ihn ein. Und das haben wir hier in Vers 2. In Vers 2 heißt es ganz klar, dass der Herr hier zum Satan spricht und sagt, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich. Könnt ihr mit diesem Wort schelten noch was anfangen? Das ist eher so ein altes deutsches Wort, wir gebrauchen es kaum noch. Schelten heißt schimpfen. Schelten heißt schimpfen. Wir schimpfen heute noch, auch wenn wir nicht mehr schelten. Das Ziel ist nach wie vor, wenn wir schimpfen, als Eltern müssen wir das häufig mal, ne? Dass wir die Kinder zurechtweisen. Das Ziel ist natürlich, dass wir sie dahin bringen wollen, dass sie das, was sie gerade machen, nicht weiter tun, weil sie es zu ihrem eigenen Schaden tun. Läuft ein Kind weg und wir schimpfen hinterher, bleib stehen, das Kind soll nicht weiter rennen. Schelten. Gibt es auch Beispiele in der Bibel, wo dieses Wort noch vorkommt? Zum Beispiel, als Josef seine Träume erzählt, 1. Mose 37, Vers 10. Als Josef seine Träume erzählt, ist es sein Vater, der ihn schielt. Okay? Er soll aufhören, seine Träume zu erzählen. Im Buch Ruth haben wir das auch. Die Ruth soll frei die Ehren aufsammeln dürfen, ohne dass sie daran gehindert wird. Und an vielen anderen Stellen. Das heißt, das Ziel ist immer, dass jemand aufhört mit dem, was er gerade macht. Wenn jetzt hier der Herr kommt und zum Satan sagt, der Herr schelte dich, dann sagt also der Herr zu Satan, der Herr bringe dich zum Schweigen. Der Herr bringe dich zum Schweigen. Er stopfe dir das Mundwerk. Höre auf mit diesen Anklagen. Lass es sein. Red nicht weiter. Unsere Rolle ist zu schweigen, damit ein anderer für uns reden kann. Und der für uns eintritt, der Herr, bringt den Ankläger zum Schweigen. Er begründet es damit, dass Jeschua ein Brandscheit ist, aus dem Feuer herausgerissen. Das Feuer würde verderben, das Feuer würde vernichten. Das Feuer lässt nur noch Asche übrig. Aber hier ist ein Scheit herausgerissen, bewahrt vor der völligen Zerstörung und Vernichtung. Hat Spuren hinterlassen, ja. Das sind Schrammen, das sind Verletzungen. Das Volk Israel hat einiges durchlitten und Jeschua als Hohepriester steht hier auch an der Stelle für das Volk Israel. Auch er selber hat einiges durchlitten, aber der Herr hat sich dafür entschieden. Er hat sich entschieden, in das Feuer hineinzugehen. Er ist quasi dieser Feuerwehrmann, der den, der da leidet, herausreißt und erlöst und errettet. Und so steht Jeschua vor dem Engel des Herrn, herausgerissen aus dem Feuer. Die Anklagen kommen, aber der Herr bringt den Ankläger zum Schweigen. Und übrig bleibt ein schmutziger, versenkter Hohepriester, der vor dem Engel des Herrn steht. Er steht dort, um ihm zu dienen, mit unreinen Kleidern. Ist das angemessen, mit unreinen Kleidern vor dem Herrn zu erscheinen? Natürlich nicht. Wir ziehen unsere besten Sachen an. Aber der Jeschua steht dort mit unreinen Kleidern. Wir haben es gelesen. Was bedeutet dieses Bild? Wir haben es gelesen. Stehen wir nicht alle vor dem Herrn mit unreinen Kleidern da? Auch wenn wir heute unsere besten Kleider anhaben? Er kann unser Herz sehen. Er kann unsere Gedanken erkennen. Aber was macht er damit, dass er das sieht? Unseren Schmutz, unseren Dreck, unser Versagen, die Anklagen, die ja stimmen. Wie geht der Herr mit dem Sünder um? Ist es nicht gut zu wissen, obwohl der Herr die Sünde hasst, dass er den Sünder liebt und dass uns nichts und niemand von seiner Liebe trennen kann? Was jetzt hier passiert, ist eine ganz besondere Erfahrung für Jeschua. Was jetzt hier passiert, ist eine ganz besondere Erfahrung für jeden von uns. Gerade heute, wenn wir miteinander Abendmahl feiern. Es ist diese Erfahrung des persönlichen Erlösungstages. Des persönlichen Versöhnungstages. Jeschua in seine unreinen Kleider steht vor dem Herrn. Und so ist es der Herr, der ihm hier etwas Besonderes mitgeben möchte. Und Zacharja sieht das jetzt, wie der Engel des Herrn zu seinen Leuten sagt, den Engeln, die da stehen, nehmt ihm die unreinen Kleider weg. Sie ziehen also Jeschua aus. Die unreinen Kleider werden weggenommen. Ist ja logisch, man zieht doch nicht über schmutzige Kleidung was Sauberes drüber, oder? Das Schmutzige muss weg. Und kann das der Jeschua selber machen? Steht das da? Jeschua, jetzt zieh mal gefälligst deine schmutzigen Kleider aus. Nein, steht nicht da. Weil wir das nicht selber können. Wir können nicht uns selbst von unserer Unreinheit befreien. Es ist der Herr, der das macht. Für uns. Es ist ein Geschenk. Es ist Gnade. Das hat keiner von uns verdient. Das kann sich keiner von uns verdienen. Es ist ein Geschenk. Und das Einzige, was Jeschua dazu beitragen kann, ist, es an sich geschehen zu lassen. Die schmutzigen Kleider werden weggenommen. Es wird extra hier gesagt, was das bedeutet. Siehe, ich habe deine Sünde, deine Schuld von dir genommen. Aber er schickt ihn jetzt nicht nackt nach Hause, sondern er gibt ihm ein neues Gewand, ein sauberes Gewand, ein weißes Kleid, ein Kleid der Gerechtigkeit. Er vergibt uns nicht nur unsere Sünde. 1. Johannes 1, Vers 9. sondern er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Er zieht uns ein neues Kleid an, ein neues Gewand, das Gewand seiner Gerechtigkeit. Ja, die Sünden sind vergeben. Jesus hat die Sünden am Kreuz getragen. Er trägt die Sünde des Angeklagten, sodass der Angeklagte vor dem Herrn stehen darf, als hätte er nie gesündigt. Unsere Schulden komplett getilgt, auf null gesetzt. Dann darfst du nach Hause gehen und hast keine Schulden mehr. Schuldenfrei. Auch heute an diesem Tag, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, ist das ein Angebot. Da kommen wir zum Tisch des Herrn und rufen uns in Erinnerung, wir nehmen jetzt das Brot und er sagt, das ist mein Leib. Wir nehmen den Traubensaft und er sagt, das ist mein Blut. Gegeben, vergossen für dich, damit deine Sünde genommen ist, das schmutzige Gewand weg ist und es wird vernichtet. Du kriegst ein neues. Das alte wird nicht gewaschen und du kriegst es wieder. Du kriegst ein neues, ein komplett neues Gewand. Oh, das hat was gekostet, dieses Gewand, klar. Das kostete sein Leben. Ein sehr, sehr kostbares Gewand. Und der Herr rechnet die Sünden nicht an, denn es steht geschrieben, wenn du, Herr, Sünden anrechnest, wer wird bestehen? Niemand könnte bestehen. Aber bei dir ist die Vergebung, Psalm 130, Vers 4, bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Und so beginnt eine neue Beziehung zwischen Gott und Mensch, weil das, was uns von ihm trennt, ist ja weggenommen. Etwas völlig Neues ist gegeben. Ist jemand in Christus? Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu. Ein neues Gewand. Und es wird ihm angezogen. Und nicht nur das neue Gewand wird ihm angezogen, sondern wir lesen auch hier von diesem reinen Kopfbund. Und ihr wisst es wahrscheinlich eh, oder lest es mal nach. Der hohe Priester trug ein Kopfbund. Und was stand da drauf? Heilig dem Herrn. Eigentum des Herrn. Auserwählt für den Herrn. Ein besonderes, wertvolles, geliebtes Eigentum für den Herrn. Nun, jeder, der zu Jesus Christus kommt, im Glauben und im Vertrauen, darf diese Erfahrung machen, dass das Alte weggenommen wird und das Neue wird geschenkt. Was machen wir dann mit diesem neuen Gewand? Das darf doch jeder sehen, nicht wahr? Da darf doch jeder neidisch werden auf dieses Gewand. Da darf doch jeder kommen und sagen, oh, das will ich auch haben. Und dann kannst du ihn darauf hinweisen, wo er das kriegt. Nicht im nächsten Supermarkt, nicht in der nächsten Stadt, bei Jesus Christus. Und wenn dann der Tag des Gerichts kommt, brauchst du dich selbst nicht zu rechtfertigen, geht ja gar nicht. Ein anderer rechtfertigt dich. Obwohl du Sünder bist, tritt er für dich ein. Denn er hat deine Schuld auf sich genommen und mit seinem Leben dafür bezahlt, sodass du vor ihm stehen darfst, als hättest du nie gesündigt, und er schenkt dir. Es ist ein Geschenk aus Gnade. Dieses Gewand der Gerechtigkeit. Hast du diese Kleider vom Herrn empfangen? Glaubst du, dass er dich herausgerissen hat aus dem Feuer? Sind die alten Kleider abgelegt, das neue Gewand angezogen? Lass dich doch vom Herrn neu bekleiden. Heute, wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, lass dich vom Herrn neu bekleiden und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Bevor wir nun einander die Füße waschen und zum Abendmahl gehen, möchte ich jedem die Möglichkeit geben, ganz persönlich im Gebet dem Herrn zu begegnen. Wird jetzt eine Minute Stille sein und jeder kann das im Gebet machen. Jeder für sich persönlich. Wer sitzen bleiben will, kann das tun. Wer aufstehen will, kann das machen. Wer niederknien will, bitte auch. Schaut nicht nach rechts oder links. Mach so, wie du das persönlich machen möchtest, als Vorbereitung auf die Begegnung mit dem Herrn hier im Abendmahl. Und nach ungefähr einer Minute Stille werde ich dann mit einem Gebet abschließen. Herr Jesus, allmächtiger Gott, Wir haben erneut einen Grund zu staunen über deine Gnade, dich zu loben und zu preisen für das, was du für uns getan hast. Dein Leben hast du gegeben als Lösegeld für uns. Du gibst uns dieses neue Gewand. Das alte, schmutzige wird ausgezogen, weggetan. Wir bekommen von dir ein wunderschönes Gewand und dafür wollen wir dir heute von ganzem Herzen danken. Herr, wenn wir zu dir kommen hier am Tisch und Brot und Kelch empfangen, Symbole für dein Leben, dass du es gegeben hast für uns, Herr, dann hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Denn oft rennen wir dann durch die Woche und erleben Herausforderungen und Schwierigkeiten, so manche Versuchungen, wo wir fallen, Momente, wo wir zweifeln, Gelegenheiten, wo wir versagen. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass wir nicht tiefer fallen als in deine Hände. Du fängst uns auf. Du trägst uns. Du hast das gute Werk angefangen. So wirst du es auch vollenden bis zu dem Tag, wo du wiederkommst. Und nichts und niemand kann uns trennen von deiner Liebe. Was für eine Zusage, Herr. Oh, hilf uns, dass wir das nicht vergessen. Hab Dank dafür. Amen.
Wir hoffen, dass diese Botschaft dich im Herzen angesprochen und zum Nachdenken angeregt hat. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Wortreich, dem Predigt-Podcast.